Düb. 1. Mose 25, Vers 1. Ja, wie es bei jedem Menschen ist, auch bei jedem Menschen Gottes, außer er wird entrückt. So wie Henoch und hoffentlich auch wir, geht auch Abrahams Leben hier auf dieser Erde zumindest zu Ende. Von daher lasst uns das Kapitel Abraham abschließen heute. Und Abraham nahm wieder eine Frau, die hieß Keturah. Schon krass, oder? Ich muss das halt nur überlegen. So, ich meine, selbst seine Frau hat ihn ausgelacht und hat gesagt, so ein oller Knapper da, ne? Aber seine Frau stirbt und er holt sich eine neue, so. Und kriegt 6 Kinder. Naja. Gesegnete Mann, ne? Die gebar ihm den Simran und den Jokshan, den Medan und den Midian, den Jishbak und den Schuach. Jokshan aber zeugte den Sheber und den Dedan. Die Söhne von Dedan aber waren die Asuriter, die Ledusiter und die Leumiter. Und die Söhne Midians waren Eva, Efer, Henoch, Abida und Elda. Ah. Diese alle sind Söhne der Ketura. Und Abraham gab seinen ganzen Besitz dem Isaak. Aber den Söhnen, die er von der Nebenfrau hatte, den gab Abraham Geschenke und dann schickte er sie, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaak weg nach Osten in das Morgenland. Ich muss dort nachdenken, weil diese Abraham war berufen, Völker zu machen. Ne? Auch mit Ismael, auch dieses Kind wurde groß und mächtig. Ne? Parallel zu den Juden dann später. So ein, und auch die Völker, die hier entstehen, die Sippen, so ein, werden alles Bedränger von dem Volk Gottes dann werden. Von dem Segen, den Gott über Isaak verheißen hat. Ne? Ich habe halt überlegt, war das ein Fehler? Ne? Mit der Magd Ismael, ich meine, das ist der größte Feind Israels bis heute. Ne? Das sind die Araber und das wird bis zum Ende so sein. So ein, aber auch die Söhne, die daraus kamen, aus dieser zweiten von der Nebenfrau hier, wie hieß die? Keturah. So ein, auch das werden Bedränger sein und nur Probleme machen dann. Ne? Aber irgendwie musste ich da heute Gottes Gnade drin sehen, weil selbst wenn das die Feinde Gottes werden, hatten sie ihre Bestimmung und ihr Recht. Ne? Und Gott hat jeden einzelnen von diesen Menschen gemacht. Jeden einzelnen dieser Menschen beim Namen schon gekannt. Das Haar, die Anzahl der Haare gekannt. So ein, der Lebensanfang bis zum Ende. So ein, wie das Herz ist und wie er sich entscheidet. Ne? Und wo ich sag, das war kein Fehler, sondern auch das ist eine Bestimmung. Ne? Auch das ist der Wille Gottes, dass diese Menschen kommen, auch wenn sie für den Verheißenen ein Problem sein werden. Ne? Wo ich denke, so dass ich das für mich auch akzeptieren muss, einfach, dass Gott die Bedrängnis in meinem Leben zulässt und vorherbestimmt, so wie den Segen. Und all das Verheißene und Gute. Dass es nicht ein Fehler ist, der passiert aus irgendwelchen Gründen, sondern dass es was Gutes ist. Und wir können dankbar sein, denn auch wir stammen nicht aus Abrahams Linie, sondern aus dem von, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, wer kam nach Abel? Der Kain war der Bruder, dann Abel ist gestorben und Seth. Ne? Aber auch wir sind aus der Linie von Kain, denke ich mal. Ne? Die Heiden. So im Entferntesten. Ne? Und ich bin dankbar dafür, dass auch ich, obwohl ich zu dem Feinden Gottes eigentlich gehöre und nicht zu der verheißenen Linie, die Gott gesegnet hat und hat gesagt, du bist mein Volk und ich bin dein Gott, dass er auch mich gemacht hat und dass ich trotz, dass das der Weg des Fluchs ist, er mich auf diesen Weg des Segens gebracht hat. So wie viele Menschen auch hier. Und wir sehen das halt oft so, und die Philister und die Amoriter und die Moabiter und was auch immer, wo man sagt, ja, das sind ständige Feinde Gottes, aber auch da sind so viele Menschen im Laufe der Jahrtausende gewesen, die sich bekehrt haben, ne? So, die Gott angebetet haben, so, und die nicht den Weg Kains gegangen sind, sondern an dem Weg von Seth, den Segen über Seth halt gesehen haben und geglaubt haben und für sich auch sich entschlossen haben. So, von daher denke ich, ist das auch ein Grund, warum wir unsere Feinde halt lieben sollen, ne? Warum wir auch die Feinde Gottes segnen sollen. Und wir sollen segnen, wer uns flucht. Ich habe mal gehört, so, dass Gott die Gottlosen, die nicht errettet sind, nicht segnet, aber das glaube ich nicht. Ne? Denn selbst wenn ich die Gottlosen segnen soll, dann macht das Gott erst recht. So, das ist eine Sache halt hier, wo du einfach siehst, irgendwie hängen wir Menschen trotzdem alle miteinander zusammen. Und wir sind die Glücklichen, so, dass wir in diesem neuen Bund sind, nicht mehr von dieser Welt, dass wir ein eigenes Volk sind, das Zion, das Gott gehört, die heiligen Auserwählten, so, die nach Hause gebracht werden, die hier nur Wanderer sind, so wie Abraham das war von sich aus, so, und Fremdlinge, ne? Aber ich habe das oft gesehen, dass die Barmherzigkeit und die Verbundenheit gerade bei Christen oft verschwindet, so, und dass die Nächstenliebe weggeht, weil ein Unterschied da ist zwischen die gottesfürchtigen und die gottlosen Menschen, so, aber dass man einfach nicht mehr den Menschen an sich erkennt, sondern nur noch das Unheilige und das Gefallene, ne? So, dass die Christen dann unter sich bleiben und dann wird es irgendwann sektiererisch, ne? Und das ist eine Sache, wo ich immer wieder herausgefordert bin und sagen muss, nee, ich bin ja noch hier wegen den Gottlosen, nicht wegen den Gottesfürchtigen, ne? So, die Christen, die sind schon gerettet. So, um die muss ich mich nicht kümmern, außer in meinem Wirkungskreis, ne? Aber der Grund, warum wir noch hier sind, ist nicht wegen den Gottesfürchtigen und wegen dem christlichen Glauben und was auch immer, sondern wir sind hier wegen denen, die noch gottlos sind und in Dunkelheit und in Gefangenschaft sitzen. Die krank sind. Die Feinde Gottes sind. Und die feindlich gesinnt sind gegen die zu Gott gehören und Freunde Gottes sind. Das ist eine Sache, die dürfen wir nicht vergessen. Weil, wenn wir uns abkapseln und uns eine christliche Mauer bauen, so, die es nicht mehr schafft, in diese verlorene Welt reinzusehen und reinzusprechen und da zu sein, so, dann haben wir unsere Berufung verfehlt. Ne? Wir sind nicht berufen, Mönche zu sein oder Mönchinnen? Nee, Quatsch.
Nein.
Nonnen, danke. Sondern wir sind bestimmt ein Sprachrohr zu sein und das Licht. Gott sagt zwar zuallererst die Hausgenossen, aber warum? Weil wir dort lernen und leicht lernen können, was es heißt, seinen Nächsten zu lieben, jemand zu ertragen, was es heißt, mutig zu sein und zur Wahrheit zu stehen, so, sich zuzusprechen, so, oder zu ermahnen, so, sich zu trösten, was in Christus seiner Wahrheit komplett zu werden. So, die Liebe zu teilen und nicht nur zu nehmen. So, der Bereich hier, Gottesdienst und christliche Gemeinschaft im Alltag, das ist der Bereich, wo wir wachsen. Und wenn du mal guckst in dein Herz, ich gucke in meins, das fällt trotzdem nicht immer leicht. Obwohl du weißt, dieser Mensch glaubt auch an Jesus und liebt den, fällt es manchmal schwer, gerade da Jesus zu bringen, ne? Wo man weiß, man hat eigentlich die gleiche Connection. Ich weiß nicht, warum es Christen so schwer fällt, Jesus zu teilen. Und das geht vielen so, meiner Erfahrung nach, ne? Es sind manche, die sind berufen als Evangelisten oder als Lehrer oder als Seelsorger, und die haben halt die Gabe bekommen. Das ist nicht ihre Persönlichkeit zum Teil, ne? Sondern ihre Verpflichtung, und du explodierst, wenn du deiner Verpflichtung nicht nachkommst. Du hast ein Auge für deinen Bruder und deine Schwester und du musst dich teilen, ne? Und Jesus bringen. Aber die Masse ist doch eher verhalten und ruhig. Das, was mich hier so manchmal nervt, aber Gott hat mir wieder den Kopf gewaschen, hat mir gezeigt, so, hey, das ist aber überhaupt nicht dein Problem. Und das ist auch nicht sein Problem. Ja, das ist halt der Bereich, wo wir wachsen müssen. Und mit klaren Augen gucke ich von einer anderen Perspektive und sehe, dass jeder hier von uns Jesus auf seine Art halt zu seinem Bruder, seiner Schwester bringt. Ne? So im Privaten. Dass jeder von uns in seinem eigenen Wirkungskreis Jesus teilt. Ne? Dass jeder von uns Fürbitte tut und betet. So jeder von uns in der Liebe und Heiligkeit wachsen möchte. Dass jeder von uns sich danach sehnt, Gott nah zu sein. Ne? Und gesund zu sein. Ich bin dankbar, dass ich, obwohl ich Heide bin, jetzt trotzdem eingepfropft bin in diesen Baum. So, der mit Seth anfing und über Abraham ging und über so viele andere Linien. So ein bisschen. Und Abraham macht hier was Entscheidendes und was ganz Wichtiges. Und das ist auch was Weises, was mir damals meine Oma war, das glaube ich gesagt hat. So ein. Wir alle werden sterben, früher oder später. So, ne? Außer Jesus kommt und wir werden entrückt. Das ist das Beste, was passieren kann. Aber wenn du Kinder hast, dann gebe mit der warmen Hand, hat sie gesagt. Besser mit der warmen Hand geben als mit der kalten. Ne? So, und ich habe das oft erlebt, so, selbst die Geschwister oder die Familienangehörigen, die sonst so nah waren, wo es nicht um Geld geht oder Materielles, wenn da die Mutter oder der Vater gestorben ist, dann hat sich der Blick verändert. Ne? Weil auf einmal gucken die Augen dann nach dem, das will ich haben. Ne? Oder das hat sie genommen. So, ne? Und das hat schon viele Familien entzweit. Ne? Und Abraham sieht das ja auch und sieht so, hey, wenn ich hier von meiner Nebenfrau meine Jungs das entscheiden lasse mit Isaac, das wird nicht gut gehen. Ne? Isaac ist der Verheißene, der soll alles kriegen. Ne? Und so gibt der Isaac das ganze Geld und ja, und die anderen haben halt Pech, ne? Kriegen ihren goldenen Apfel und er sagt so, okay, und ihr geht jetzt aber aus diesem Land, so wie Ismael gehen musste. Ne? Und seine erste Nebenfrau. So. Und das ist was Entscheidendes hier, was Abraham sieht in seinem Blick, weil er liebt ja auch seine Kinder. Ne? Er hat auch Ismael geliebt, hat Mahamo gelesen. So, aber der Gläubige und der Nichtgläubige, der Sohn der Verheißung, der Sohn des Fluchs, haben nichts gemeinsam und dürfen auch nichts gemeinsam haben. So, weißt du, wenn ich gucke in mein Leben und ich habe viele von diesen Jungs hier geistlich gesehen, ne? So ein Dinge in meinem Leben, die da nichts zu suchen haben eigentlich. Dinge, die ich aber reingesetzt habe in mein Leben. So, und die mich jetzt begleiten. So, Angewohnheiten. Oder Begierden, so, die ich ernährt habe. Und wo ich investiert habe. Und die größer und größer geworden sind und mehr Raum eingenommen haben. Ne? Das sind aber Sachen, die haben keinen Anteil. Und die sollen auch keinen Anteil haben. So, das sind keine Erben. Das sind Bereiche, die werden getötet. Ne? Und die verwesen irgendwann und kommen nicht mit ins ewige Leben. So. Aber das ist halt auch eine Sache mit der warmen Hand. Jetzt, heute, in meiner Lebenszeit ist es meine Aufgabe zu sagen, du gehst raus. So. Und du hast keinen Anteil an meinen Entscheidungen. Keinen Anteil in dem, wie ich wirke und was ich tue. Du hast keinen Anteil in Bezug auf meine Familie oder in Bezug auf meine Geschwister. So, Jesus hat gesagt, es ist besser, wenn du deinen Arm abschneidest, wenn der dich zur Sünde verführt. Besser mit einem Arm in den Himmel kommen als gar nicht. Oder wenn es dein Bein ist, mach das ab. Oder wenn es dein Auge ist, dann reiß es raus. So, ne? Besser, du kommst als Zyklop da oben an, so als gar nicht. Was finde ich? beobachte das in mir, aber ich muss es leider halt im extremen Fall bei so vielen anderen Geschwistern halt beobachten, mit den 18 Jahren, mit denen ich jetzt mit Jesus gehe, glaube ich, bin mir nicht sicher. Aber man darf sich da nicht täuschen lassen. Ich bin fähig, mein Gewissen zu verhärten. Und Gott lässt das zu, dass wir unser Gewissen verhärten mit Absicht. Wer immer und immer wieder gegen den Heiligen Geist sündigt, wer immer und immer wieder gegen Gottes Gedanken und seinen Wille entscheidet, der verhärtet sein Gewissen so, dass er nicht mehr sehen kann. Und dann fällt man in Begierden. Und zwar so tief, dass es manchmal fast bis zur Grenze der Hölle reicht. So. Und bei manchen, sogar vielen leider, ist es so, dass sie auch den Weg nicht mehr zurückfinden. Weil du kannst Jesus nicht nochmal kreuzigen, sagt das Wort. Und das ist eine Sache, wo ich halt sage, okay, ich bin in der Verheißung und ich bin in der Berufung von Jesus Christus. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist, mit dem Unterpfand. Mein Name ist geschrieben im Buch des Lebens, aber dennoch warnt Jesus auch die, die er liebt, so, und sagt, bete dafür, dass du würdig gefunden bist. So in diesem allen zu entfliehen, was da kommt auf dem Weltkreis. So ein, weißt du, wo ich sag, ist nicht in Ordnung, die Gnade auszunutzen, die Barmherzigkeit von Gott. Ich muss mich heiligen. Und das kann ich nicht. Deswegen kann ich nur, und da muss ich das Einzige tun, was ich als Mensch tun kann, der Gott liebt und weiterlieben möchte. Ich muss mich entscheiden zu sagen, okay, ich suche dich dann. Ich bete und ich bitte und ich flehe zu dir, so dass du mich hältst, dass du mich ziehst, wenn ich nicht kann, so dass du mich reinigst, dass du das Wirken tust in mir, so dass ich meine Dummheit einfach sein lasse und gerade gehe und sauber bin, dass ich ein Ehemann bin, der sich nicht zu schämen hat vor seiner Frau, sondern ein Ehemann bin, der geehrt ist in ihren Augen. So, dass ich ein Vater bin, so der nicht Furcht produziert in den Augen seiner Kinder, sondern ein Vater bin, der Respekt produziert. So, dass die mir folgen, mir folgen, weil ich ein Vorbild bin und nicht, weil ich bestimme, Vorbild zu sein. So, dies ist die Zahl der Lebensjahre Abrahams, die er gelebt hat. 175 Jahre. Und Abraham verschied und er starb im guten Alter, alt und lebenssatt, und er wurde zu seinem Volk versammelt. Und seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle Machpella auf dem Acker des Ephron, des Sohnes Zohars, des Hethiters, Mamre gegenüber. In dem Acker, dem Abraham von den Hethitern gekauft hatte, ja, dort wurde Abraham und seine Frau Sarah begraben. Und es geschah nach dem Tod Abrahams, da segnete Gott seinen Sohn Isaak. Und Isaak wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und dies ist die Geschichte von Ismael, der Sohn Abrahams, den Hagar, Sarahs ägyptische Magd, dem Abraham gebar. Und dies sind die Namen der Söhne Ismaels, nach denen ihre Geschlechter genannt sind. Der erstgeborene Ismaels, Nebajot, der Kedar und der Abbel-El und Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish und Kedma. Das sind die Söhne Ismaels mit ihren Namen in ihren Höfen und Zeltlagern, 12 Fürsten nach ihren Geschlechtern. Und Ismael wurde 137 Jahre alt. Und er verschied und er starb und er wurde zu seinem Volk versammelt. Sie wohnten aber von Havilah an bis nach Shur, das vor Ägypten liegt, und bis nach Assur hin. Gegenüber von all seinen Brüdern ließ er sich nieder. Mächtiges Volk. Ne? Und das kannst du sehen in der Bibel, das ist echt interessant, so dass die größten Feinde Gottes sind von ihrer Art zu glauben und von ihrer Art der Gottesanbetung, der Lebensführung sind sie nicht entgegen, so ein von Christus, sondern sind wie Christus. Ne? So wie hier 12 Stämme, wird auch Israel später 12 Stämme haben. Ne? Du kannst zum Antichristen verendet sehen, so ein, der Antichrist ist wie Christus. Er taucht auf und er kommt wie Christus. Er ist der Feind Gottes. So ein, aber er ahmt alles nach, was die Bibel sagt. Ne? Auch er wird einen Heiligen Geist dort haben, einen religiösen Führer. Und auch er wird der Messias, sich als Messias offenbaren. So ein, er wird eine Religion bringen, die alle vereint. So ein, er wird aber trotzdem, obwohl der Satan kopiert, wird er aber gegründet sein in Lügen. Ne? Und im Gegensatz dazu, was Gott eigentlich ausmacht und was Christus ausmacht. Weißt du, und das ist eben dieses Komplizierte. Ich kann Satan, und er ist da, und er ist auch in deinem Leben, und er ist auch in dem Leben unserer Kinder und unserer Frauen oder unserer Männer oder was auch immer. So ein, aber Satan kommt nicht entgegengesetzt wie der Heilige Geist, wenn er redet, ne? Sondern er kommt wie Gott. Und er kommt so, wie der Heilige Geist reden würde. Nur halt verdreht. Und ich bin zu doof und kann das nicht erkennen. Ne? Auch mein Fleisch, was vom Fluch her ist, reagiert genauso. Ne? Ich denke, ich tue das Richtige oder ich entscheide mich für das Beste, und sehe oft im Nachhinein erst so, wie dämlich das war. Ne? So, jeder, der schon mal abhängig war von irgendwas, weiß, dass wenn man es schafft, aufzuhören, dass man dann immer wieder an diesen Punkt kommt, wo man sagt so, ja, dieses eine Mal geht ja. Ne? Es scheint so klar und es scheint so vernünftig irgendwie. Ne? So, man kommt sich auch nicht so vor, als ob man sich selber belügt. Es ist einfach in Ordnung. Ne? Aber man bereut's, wenn man den Schritt getan hat, weil man dann wieder drinsteckt. Ne, und wenn es nur im Kopf wieder ist, dieser Kampf, so ein, das war aber so ist es halt mit dem, was böse ist und was nicht Gott entspricht. Es kommt als Licht, aber es ist Dunkelheit. Ne? Und deswegen gibt es nur einen Weg für uns Menschen Gottes, so irgendwie im Licht zu stehen und klar zu sein. Und Isaac hat es in seinem Herzen bekommen von Gott. Werden wir jetzt sehen. Dies und auch seine Frau. Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm. Die Tochter Betuels des Aramäers aus Padan Aram. Die Schwester des Aramäers Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Da sprach sie: Hey, wenn es so gehen soll, warum bin ich denn dann in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Und der Herr sprach zu ihr. Das hier wird eine ziemlich komplexe Situation, weil wir dürfen nicht vergessen, Isaac ist damit aufgewachsen und er hat Gott schon erlebt, nämlich da, als sein Vater ihn schlachten wollte. Weißt du, aber Isaac war seine Verheißung, war da, das war völlig klar. Auch, dass Gott redet, war völlig normal. So ein, nicht weil er christlich aufgewachsen ist, sondern weil Gott selber Zeugnis gegeben hat, ne? Dass er mit ihnen ist. So ein, das sind Und auch seine Frau ist, glaubt an diesen Gott. So ein, es sind, und dann kommt diese Verheißung endlich, ne, weil ich meine, 40 Jahre ist, da hat er schon eine Weile gelebt. Das ist mein Alter jetzt. Ne, und ich denke mir, das ging ihm ziemlich auf den Sack auch, alt zu werden und zu denken, ja, wo ist meine Verheißung? Ne? So ein, ja, ein Jahr auszuwarten, so, weil aus seinem Same soll ja ein Volk werden wie Sand am Meer. So ein, ne? Weißt du, und 40 Jahre später kommt dann endlich dieser Moment, wo Gott ihm seine Frau offenbart. Ne? So, haben wir haben ja letztens die Geschichte gesehen, so. Ne? Der Typ musste bei seinem Vater bleiben und warten, ne? Und Gott hat einfach alles vorbereitet. Ne? Bringt ihnen seine wunderschöne Rebekka und die zwei verlieben sich und haben ein schönes Leben. Ne? So ein, dann gibt's aber das nächste Problem. Warum wird meine Frau jetzt nicht schwanger? So ein, ne? Schon Sarah war ja die Frau der Verheißung so ein, und war unfruchtbar. Ne? Und erst in ihrem hohen Alter, dann hat Gott ihren Mutterleib aufgetan, so, dass die Verheißung raus kann und überhaupt kommen kann. So ein, weißt du, und hier sitzt Isaac jetzt in seiner großen Verheißung, seinem Segen Gottes. Und weißt du, und ich denke, die zwei, ich glaube nicht, dass es einfach war für die beiden. Ne, und dass sie das auch überhaupt nicht verstanden haben. So ein weiß keinen Sinn macht. Warum sollte Gott so das Leben gestalten? Ne, warum sollte Gott eine Ehe so verfluchen? So ein, gerade das ist ja das, warum man eigentlich auch zusammenkommt. Nicht nur, um eine WG zu haben und sich zu lieben, sondern um auch sich ein Mini zu sehen, wie man heranwächst. Ne? So ein, sich zu investieren in jemanden und einen Menschen zu gestalten zu was, wo man sagt, das ist gut und richtig. Ne? Später Enkel zu haben und eine Familie, eine eigene Sippe. So, ne? Das sind. Aber Isaac und seine Frau machen das halt das Einzige, was ein Mensch Gottes machen kann. Und das ist auch das Richtige. Sie suchen Gott. So. Und ich finde es schön, weil er liebt seine Frau, weil er tut Fürbitte für sie. Ne? Ich habe das oft in der Ehe so gehabt, dass ich vergessen habe, für meine Frau zu beten. Und ich dachte mir, die macht das ja für sich. So ein, das sind, und da bin ich dankbar, dass Gott mein Herz gebrochen hat und mir gezeigt hat, hey, du bist für deine Frau verantwortlich. Nicht sie für sich. So ein, du bist dafür verantwortlich, sie zu waschen im Wasserbad des Wortes. Das heißt nicht, sie zu bepredigen in der Morgenandacht, sondern das bedeutet, wenn da Verwirrung ist oder Schwachheit oder irgendwie Angst oder Sorgen oder Unglaube, dann bin ich der, der kommt und mit meinen Worten der Wahrheit reinspricht und Licht bringt. So, und der tröstet und der mahnt oder der ermutigt. So, das ist meine Verpflichtung. Meine Verpflichtung als Ehemann, hat mir Gott gesagt, ist, den ersten Schritt zu tun. Und selbst wenn sie dir nicht folgen will, du tust und folgst mir. So, ne? Zum, weißt du, und so bringt Isaac hier in seiner Verantwortung als Ehemann so seine Frau vor Gott. Ne? Und sagt so, bitte schenke Segen, segne meine Frau. So, und bitte segne uns mit Kindern. Und das Schöne ist, Gott erhört. Aber dann kommt das nächste Problem. Die freuen sich total, hey, ich bin jetzt schwanger so, ne? Mein Mutterleib ist nicht mehr vertrocknet. Gott hat gehört und Gott hat gesegnet. Und dann hat die nur Probleme in der Schwangerschaft. Ne? So wie es ja heißt, so die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Das heißt, die haben sich da gekloppt, so ungefähr. So, und das tut weh, der hatte nur Unruhe. So, ne? Das sind, und wo sie selber an einen Punkt kommt, wo sie sagt, so ein, macht keinen Sinn. Warum hast du überhaupt dann auf das Gebet gehört, wenn ich das jetzt tragen muss? So? Ne? Aber das Gute ist nicht, dass sie es nicht versteht und auch nicht hadert mit Gott, sondern dass sie eine Frau Gottes ist, die zu Gott spricht und sich da auskotzt bei ihm. Ne? Und die ihn um Segen bittet und um Lösung. So ein, und Gott ist treu und er spricht. Zwei Völker sind in deinem Leib. Und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Ne? Das ist was Wundervolles, was Gott hier sagt. Das, was man sich eigentlich wünscht, ne? Wenn man eine Familie dann gründet. Ja, die zwei werden die ganze Zeit nur kämpfen. Und es wird ins hohe Alter gehen und über Generationen hinaus. Die zwei werden Feinde. So, das sind, wo ich denke, dass sie da nicht wirklich zufrieden war mit dem, was Gott da gerade gesagt hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil es macht keinen Sinn. Warum Gott? Warum muss es so kompliziert sein? Warum kann es nicht entspannt und einfach sein in meinem Leben? Warum nicht nur die eine Seite, die gesegnet ist? Lass mich doch deinen Segen sehen und dich preisen. Aber so läuft es halt nicht. Und wenn du in dein Leben guckst, da sind zwei Menschen. Da ist der alte Mensch, und den kennst du richtig gut. Das ist der, der dich zerstören möchte und der es liebt, alles krank und kaputt zu machen, sich hinzugeben in allerlei, was ungesund ist für dich und für deinen Nächsten. Und da ist aber dieser neue Mensch, den du bekommen hast, als du Jesus Christus angenommen hast. Und durch dieser neue Mensch wächst heran und wird älter, wenn du ihn fütterst. Und wenn du ihn kennenlernst, wenn du Zeit investierst, gesunde Gedanken schenkst, einen gesunden Wandel gibst, wenn du diesem neuen Menschen Raum gibst, zu wachsen und zu sprechen und zu wirken. Weißt du, Gott hat uns nicht errettet und hat dann gesagt, und dir wird alles gelingen, alles, was deine Hand anfasst. Nee, da ist die Ehe hart und da nervt doch die Frau oder der Mann mal. Da sind die Kinder belastend. Oder es läuft einfach nicht auf Arbeit. Oder es läuft nicht im Privaten. Oder du kriegst dein Leben einfach gerade nicht auf die Reihe oder was auch immer. Dieser Kampf, der da ist, der ist nicht unnatürlich, sondern der ist normal. Und viele können das nicht akzeptieren. Und das sind die Christen, die zu brechen, wenn der Wind kommt und wenn es zu schwer wird. Wenn Gott zulässt, dass Versuchung und Anfechtung auf einen reinprassen. Und das tut er, steht im Jakobus. Aber bemessen. Aber das sind die, die Gott nicht vertrauen und ihn nicht kennen. Weil sie denken, nee, Gott muss doch so wunderbar sein. Ich bin doch so gesegnet. Das sind die, die immer lächeln, auch wenn es überhaupt nicht passt. Ne? Es ist so wichtig, dass wir akzeptieren, dass wir in einem Kampf sind. Auch ein Kampf mit uns selbst. Ne? Und dass Gott uns nicht davor bewahrt. Weißt du, ich sehe das, wie so viele unzufrieden sind, einfach weil sie es nicht drauf klarkommen, dass trotz, dass sie gesegnet sind, Dinge einfach nicht gelaufen. Wie gewünscht. Die Leute werden bitter und unzufrieden und verfluchen Gott. Warum habe ich noch keine Frau und bin ewig alleine? Warum ist diese Tür nicht aufgegangen? Warum sitze ich hier noch in einer Neubaubude und möchte aber aufs Land? Warum habe ich Schulden? Warum das? Ne? Wir kennen alle die Problemchen, die hier schon in dem kleinen Kreis sind. Und jeder von uns hat das. Ne? Bereiche, die einfach nicht laufen, warum auch immer. Ne? Warum ist meine Beziehung nicht so harmonisch und wir können einander einfach mit Freude tragen? Ne? Warum ist es so beschwert? Aber ohne dieses Gegengewicht, so würden wir nicht Prüfungen kennen. Ohne dass es schwer ist in manchen Bereichen oder unerklärlich, warum auch immer, würden wir nicht verstehen, wie gut Gott ist. Wie treu er ist. Ohne diesen Baum der Erkenntnis im Garten Eden würde der Mensch nicht wissen, dass er zum Bösen fähig ist und sich gegen Gott wenden kann. Weißt du, Gott sagt, er prüft uns. Und er prüft uns aber, weil er uns liebt. Gott sagt doch, er züchtigt uns, weil er uns liebt. Gott hat gesagt, das Gesetz habe ich dir geschenkt, Mensch, weil es dient dir. Und das Gesetz ist das, was gegen mich spricht, und was mich zu Fall bringt und mich schuldig macht. Aber genauso ist diese harte Anfechtung in meinem Leben manchmal und die Dinge, die so unklar sind und mir wehtun und mir so schwer fallen. Aber das sind ja die Dinge im Endeffekt, die mich am Boden halten. Und ich hatte Zeiten, wo alles lief. Wo ich dachte, ich bin ohne Sünde. So heilig war ich. Wo alles, was ich angefasst habe, einfach funktioniert hat. Da war nichts anderes in meinem Mund außer Gott. Und das, was ich erfahren habe. Und ich habe es geliebt, darüber zu sprechen. Meine Freizeit war damit, voll zu beten und Bibel zu lesen. Und ich habe nichts anderes gebraucht. Und den Rest habe ich gedient. Das war die glücklichste Zeit in meinem Leben, muss ich sagen. Außer der erste Lockdown. Ne? Aber das Ende der Geschichte, dass es mir so gut ging und alles funktioniert hat, war, dass ich aufgeblasen war und blind. Dass ich mir vorkam wie Paulus und geschwebt bin durch den Raum. Dass ich nicht mehr Bezug hatte zu schwachen Menschen Oder zu Menschen, bei denen es halt gerade nicht läuft. Oder wo es nicht funktioniert. Wo halt nicht jedes Mal alles klappt, was die anfassen. Sondern die irgendwie vom Pech verfolgt sind, so scheint's. Ne? Und das sind die Menschen, die ich dann gerichtet habe. Weil ich hatte ja den Masterplan, hey, du solltest mehr lesen, Bibel lesen, du solltest mehr beten. Du solltest Gott mehr vertrauen. Vielleicht fängst du mal an, mehr zu dienen und machst den Computer mal aus. Das ist nämlich das Problem in deinem Leben. Und ich war genauso dumm wie die Freunde von Hiob. Wegen meiner Heiligkeit. Und weil Gottes Hand über mir war, es musste alles gelingen, damit ich so schnell wachse, um dann das zu tun, was ich tun musste, an den Menschen. Aber ich bin Gott dankbar, weil ich wirklich ernsthaft zu dem Punkt kam, wo ich gesagt habe, Gott, wenn ich Sünder bin und Sünde habe, dann zeig mir das. Und ich habe es bereut, weil er hat seine Hand einfach weggenommen. Und dann lief ein halbes Jahr gar nichts. Bis ich total zerbrochen am Boden lag und gesagt habe, ja, das ist deine Gnade und nicht meine. Das ist dein Wirken und dein Tun. Und ich bin dankbar dafür, dass du mich züchtigst. Ich bin dankbar für mich, dafür, dass du mich demütigst. Ich bin dankbar dafür, weil jetzt erkenne ich wieder, dass ich dich brauche. Dass du der bist in meinem Leben, der alles zum Guten wirkt. Weißt du, kämpfe nicht gegen die Bosheit in deinem Leben und kämpfe auch nicht gegen die Dunkelheit, weil da steht Gott drüber. Das ist eine Sache, das ist nicht mein Feind. Mein Feind ist nicht das Böse an sich oder die Anfechtung und Versuchung, sondern mein Feind ist, mich zu entfernen, von der Not zu Gott zu kommen. An dem Punkt zu sein, wo ich denke, ich bin toll. An dem Punkt zu sein, wo ich denke, ich bin besser. Ja. Und das war auch der Sündenfall im Garten Eden. Die große Begierde, die Satan schon hatte und deswegen gefallen ist, aber die er auch in den Menschen gesehen hat und gepflanzt hat, nämlich dieser Punkt mehr. Ich bin zu mehr fähig, ich bin zu mehr würdig. Weißt du, und das ist der Fluch, der uns immer noch anhängt, und zwar auch uns hier in dem Raum. Als nun ihre Tage erfüllt waren, Vers 24, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der rauskam, war rötlich, am ganzen Leib wie ein haariger Mantel. Warum? Das würde mich auch echt ankotzen, ne? Schon die ganze Situation, du bist ja so gesegnet als Mensch, und dann kommt da so ein haariger Sack raus und du denkst, warum habe ich einen Affen bekommen? Einen Orang-Utan, ne? Ey, der wird sein Leben lang nicht froh, der wird immer ausgelacht. Das sind einfach Sachen, wo du denkst, hat Gott Humor oder ist es einfach, keine Ahnung, ne? Ich meine, das scheint doch echt nicht zu laufen da. Das scheint doch alles eher verflucht zu sein als voll gesegnet, ne? Aber das ist eben der Punkt, so Gott denkt anders, ne? Und das will er uns beibringen. Danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob, das heißt Betrüger, Lügner. Und Isaac war 60 Jahre alt, als sie geboren wurde. Überleg mal, mit 40 hat er die Rebekka zur Frau genommen. Erst 20 Jahre später hat Gott das Gebet erhört, dass ihr Mutterschoß fruchtbar wird. Und sie wirklich das Kind endlich der Verheißung hat. Warten ist scheiße, warten ist das Schlimmste, das ich kenne. Auf irgendwas zu warten, das treibt mich in den Wahnsinn. Gerade dann, wenn ich nicht weiß, ob ich umsonst warte. Das ist das Allerschlimmste. Ne, wenn ich warte und ich weiß, okay, früher war es zumindest so, als im Fernsehen kam, nächste Woche, Sonntag 20:15 Uhr kommt der Film, auf den ich mich schon so ewig freue, ne, als dann 20:15 Uhr war, Film fing an, da war ich, habe ich gejubelt, ne, habe ich nie, aber da schon, juhu, endlich geht's los. Ich habe gewartet, aber ich wusste, es kommt, ne. Aber auch das ist eine Prüfung und es ist nun mal, Gott lässt uns warten. Er wartet nicht so groß, weil er hat alles im Überblick, ne. Aber sein "Ich komme bald" ist auch ein anderes "bald" als ich nehme, ne. Das übersteigt mein Verständnis, was für ihn bald ist, ne. Aber Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir lernen und ihn kennenlernen und wissen, es lohnt sich zu warten und ich brauche nicht zu warten. Es ist viel leichter, einfach zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist, als zu kämpfen. Und wenn man wartet, dass Gott endlich was löst oder er hört so, dann ist man selber da am Mitwirken und am Kämpfen. Und das ist eben das, warum wir da zerbrechen dabei. So, weil ich brauche nicht zu warten. Gott hat mir gesagt, so alles dient zum Guten, alles hat einen Sinn. Es ist für alles gesorgt, das täglich Brot bekomme ich. So, ich brauche nur ihm vertrauen und ihm folgen. Und ihn lieben. Also brauche ich auch nicht auf irgendeine Erfüllung warten im Grunde. Sondern ich kann einfach akzeptieren, dass mein Tag heute so ist, wie er jetzt ist. Und da drin versuche ich ruhig zu sein und meinen Frieden zu finden und mein Vertrauen und meine Freude. Ich mache den nächsten Schritt. Weißt du, wer so lebt, ist frei. Der quält sich nicht mit Warterei und Antworten und was auch immer, Lösungen. Sondern der weiß, nee, es ist alles bemessen und Gott hat einen Ausweg geschaffen aus jeder Versuchung, aus jeder Anfechtung. Ich muss nur ihm folgen. Er geht sogar voraus. Er geht sogar neben mir und trägt dieses gleiche Joch, das ich trage, meines Lebens. Ich bin nicht verlassen und allein, sondern ich kann einfach ruhig sein und jeden Schritt im Glauben gehen. Ich muss nur meinen Blick dahin richten, wo einfach alles möglich ist. Wo alles schon feststeht und wo es unveränderlich ist. Aber das schaffe ich nicht. Warum? Weil ich Gott nicht kenne. Paulus hat gesagt, wir erkennen hier stückweise. Wie durch einen alten, krummen Spiegel, wo du nicht erkennst. Aber das stückweise wird irgendwann weggetan, wenn wir bei ihm sind. Ne? Und so ist es auch mit Gott. Ich kenne Gott nicht. Ich gehe mit ihm 17, 18 Jahre. Ich denke jeden Tag über ihn nach, fast und ich habe das Gefühl, dass ich ihn krass kenne, aber ich komme immer wieder zu dem Punkt, wo ich sage, nee, ich kenne ihn nicht. Aber ich lerne ihn kennen. Stückweise. Und am meisten lerne ich ihn nicht kennen in den Zeiten, wo es mir richtig toll geht und wo ich mich um nichts kümmern muss. Sondern ich lerne ihn kennen in den Zeiten, wo ich hilflos bin und einfach Hilfe brauche. Ne, wo ich suchend bin und Fragen habe. Wo ich krank bin oder gebunden. Es sind die Zeiten, wo ich nicht klarkomme allein. Und da lerne ich Gott kennen. Und das ist ja nichts, mit denen ich tauschen möchte. Ich möchte nicht Isaac und Rebekka sein, echt. Weil ich will erstens keinen Orang-Utan als Sohn und dann habe ich auch noch ein Kind. Der kommt ja schon raus so und bescheißt. Ne? Ich bin auch Erster. Ich lasse doch den Typen hier nicht singen. Aber das ist sein Charakter und das erkennen die auch. Und der wird doch sich da nicht ändern. Das ist die Verheißung über Seth. Über Abraham. Das ist der, aus dem auch der Jesus kommt irgendwann. Und in den wir geboren sind. Ein Arschloch. Das ist ein Geschäftsmann, der nur an sich denkt und an Gewinn. Ist ein Mann, der nicht damit klarkommt, was Gott will. Sondern sagt so, nee, oh, jetzt habe ich hier die hässliche Frau bekommen. Das werden wir noch sehen. Nee, dann ach, ich hier weiter so und bescheiße noch mehr. Und die andere will ich auch. Aber die wird seine, na, wie sagt man dazu? Die macht halt Probleme und macht das Leben schwer. Ne? Die andere ist voll der Segen. Achillessehne. Ich will mehr. Ne? Ich wollte halt noch weiterlesen, aber ich habe zu viel gequatscht. Machen wir nächste Woche. Gott macht einfach, was er will. Und ich denke, die zwei saßen auch dann denken so, ich verstehe es nicht. Aber auch Isaac und Rebekka werden stückweise erkennen. Durch die Sachen, die so anders sind, als sie sich das gedacht haben. Wie treu und wie gut und wie barmherzig und gütig Gott ist. Ne? Und dafür möchte ich beten, dass wir dich sehen und zwar vor uns, Vater. In deinem Sohn Jesus Christus. Dass wir lernen zu akzeptieren, dass wir lernen zu vertrauen, dass wir lernen still zu werden, lernen uns zu freuen in jeder Anfechtung, dass wir lernen Friedenstifter zu sein, weil wir selber Frieden haben. Ich bin dankbar, dass ich dich kennenlernen darf dass du dich beweist in all dem, was du bist. Und ich danke dir auch, dass du damit klarkommst, dass ich es einfach nicht schaffe, so ruhig zu sein und in allem freudig und nicht zu warten oder zu hoffen oder zu bitten, sondern dass ja, ich in dem Bereich irgendwie immer noch ein Kind bin. So ein ich danke, dass du mit meiner Schwachheit klarkommst, dass du mich liebst und zwar schon zuerst. Ja, und dass du mich auch weiter lieben wirst. Und ich bitte für uns alle, Herr, dass wir als würdig befunden sind, dem zu entfliehen. Und dass wir entrückt werden. Ja, und bitte mach uns jeden Einzelnen hier klar, dass wir alle berufen sind und auserwählt. Und Vater, ich will nach Hause. Ich will so sehr nach Hause. Ja, und ich freue mich, wenn auch meine Lebenszeit hier beendet ist, irgendwann. Ja, bitte lass uns alle ein Nutzen sein hier, ein guter, für deinen Namen. Amen. Amen. Ich versuche noch ein Lied zu singen.